So, das läuft. Also, Tagesablauf. Dann weißt du auch bis ans Ende deines Hierseins, was da alles geschieht. Wir treffen uns 04:45 unten in der Sala. Viertel vor fünf. 04:45. Und dann reinigen wir die Sala. Das erkläre ich dann unten, aber ich bin dann sehr wortkarg. Eigentlich den ganzen Tag über, bis auf die Teezeit, die wir jetzt machen. Da können wir schon mal über verschiedene Dinge sprechen, aber sonst, ich habe es wirklich gerne sehr, sehr still. Also wir reinigen die Sala, dann schauen wir, dass du ein Geschirr bekommst, eine Schale, Schüssel, damit du auch dein Essen dann zu dir nehmen kannst. Nachdem wir das alles organisiert haben, gehen wir auf Almosengang. Morgen ist Buddha-Tag. Das ist ein wenig ein anderer Ablauf wie an den anderen Tagen. Ja, nach dem Almosengang bringen wir das Essen in die Küche. Dort wird es aufbereitet. Zum Teil wird auch noch etwas gekocht. Aber ich war da nie, habe nie nachgeschaut, was da alles so läuft. Und dann wird das Essen offeriert. Bei uns läuft das so: Morgen ist der Abt nicht da, dann bin ich der Amtsälteste. Dann gibt man mir das Essen, ich schöpfe in meine Almosenschale, gebe es weiter dem zweiten Mönch und dann kommt es zu dir, dann schöpfst auch du und dann geht es zurück an die Laien. Dann wird gegessen und zum Essen so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das ist halt so ein Training. Du kannst auch gerne mal viel zu viel essen. Aber dann will ich, dass du wirklich auf deinen Geist schaust, was geschieht, wenn ich zu viel esse, was geschieht, wenn ich zu wenig esse, was geschieht, wenn ich gar nichts esse, was geschieht, wenn ich nur Dinge esse, die ich nicht gerne habe, was geschieht, wenn ich nur Dinge esse, die ich gerne habe. Das ist wirklich, da machen wir Einsichtsmeditation in dieser Phase. Oder du kannst auch während dem Essen einfach beim Nasenspitz bleiben und dich auf das konzentrieren. Das geht auch. Spiel da ein wenig rum. Nimm diese Essenszeit als Spielen. Weil dieses Spielen, das lässt Weisheit entstehen. Und ich kann dir nur ein Beispiel machen. Ich habe ordiniert, und ich hatte nie Hunger, obwohl ich nur einmal pro Tag esse. Ich hatte weder vor dem Essen Hunger, noch während dem Essen Hunger, noch nach dem Essen Hunger. Da habe ich angefangen zu fasten und ich hatte da auch nicht Hunger in dem Sinn, dass ich Hunger untersuchen konnte. Sondern da war ein komisches Gefühl, da war ein Gedanke, ich habe Hunger. Und wenn ich hingeschaut habe, zack, war es weg. Und ich habe immer überlegt, wie könnte ich. Da musst du ja die Gier, Hunger ist ja Gier, musst du die Gier hinter dem Ofen hervorlocken. Und wie machst du das? Und eines Tages, ich habe gegessen, eine Handvoll, zwei Handvoll, drei Handvoll, da kommt die Idee, jetzt aufhören. Wir sagen ja, der Hunger kommt mit dem Essen. Und dann hatte ich 10 Minuten lang Hunger, dass ich das mal 10 Minuten untersuchen konnte. Aber so wirklich Hunger, dass du siehst, klar siehst, was Hunger ist, das hatte ich nie. Aber so durch das Spielen, durch das Versuchen, mal hier, mal da, mal machst du so. Was geschieht, wenn ich 2 Wochen nicht esse? Was geschieht, wenn ich viel zu viel esse? Was geschieht in meinem Geist? Und dass du auch herausfindest, bist du jemand, der vielleicht aufs Fasten sogar gut anspricht. Weil es gibt zwei grundsätzliche Typen. Bei den einen ist Fasten wie ein Turbo. Dann wird der Geist wirklich wendig und agil. Und bei den anderen geht's nicht, da wird der Geist stumpf. So. Stell dir vor, du bist 150 Kilo schwer, du kannst Fahrrad fahren, du kannst arbeiten, du kannst alles machen, aber es geschieht alles unheimlich langsam. Und so fühlt sich so ein Geist an, der eben nicht auf Fasten anspringt. So fühlt sich der Geist aber auch an, wenn der zu viel isst. Also da, such dir deinen Weg. Und vielleicht hast du jetzt am Anfang noch ein wenig Panik, wenig zu essen, nur einmal zu essen. Nimm das einfach mal so hin. Auch diese Panik kann man mal anschauen, was das überhaupt ist. Ja, nach dem Essen abwaschen der Schale. Dann kommst du hoch ins Kutti reinigen, allenfalls Zähne putzen. Und dann empfehle ich dir, geh sofort Gehmeditation machen. Weißt du, wie Gehmeditation funktioniert? Hast du das gelernt?
Ja, ich kann nur da sagen, was ich gelernt habe. Ne? Also ich stelle mich hin und so, ich kann es immer.
Du kannst auch erklären, ich verstehe schon, was du meinst.
So?
Ne? Ja.
Und dann gehe ich langsam den Blick vor mir und konzentriere mich auf meine Füße.
Nee. Konzentriere dich auf die Nasenspitze.
Ah, auch wieder. Nicht auf die Füße.
Immer am gleichen Ort. Okay. Nicht wechseln. Gut. Bleib am gleichen Ort. Und geh nicht langsam, sondern geh so schnell, wie es bequem ist. Hast du einen Geist, der sehr in Aufruhr ist, dann gehst du sehr schnell. Dann läufst du schon fast. Und dann merkst du, sobald der Geist ruhig wird, gehst du auch dann langsamer.
Ja, nee, das ist okay.
Aber nicht, du kannst so, du machst sehr viel Körperachtsamkeit. So was ich jetzt rausgehört habe. Das kannst du machen, zum Beispiel, wenn ich unten mich bereit gemacht habe für den Almosengang und ich warte, bis alle Mönche da sind, dann gehe ich diese Straße hoch, gehe ich ganz langsam, so wie du es jetzt erklärt hast, aber wirklich in Zeitlupe. Das ist einfach um das Gewahrsein, Sati, hoch zu pushen. Das geht 5 Minuten, 10 Minuten, dann sind alle da und dann weg. Aber mach wirklich ein Schwergewicht, solange du hier bist, bei der Ruhemeditation, dass du mal zumindest in die Nähe von einem ruhigen Geist kommst. Also das würde ich dir wünschen, dass du Upacara Samadhi erreichst, dass du das mal siehst. Weil dann verstehst du auch, wenn ich sage, du fühlst dich jetzt, ich bin eins. Und wenn du im Upacara Samadhi drin warst, dann merkst du, die Einsteile, die werden auseinandergerissen. Also, wenn du Gehmeditation machst, dann ist plötzlich der Geist aus dem Körper draußen. Und der Geist schaut dem Körper zu, wer hin und her geht. Das ist dann noch interessant, dann merkst du, dass der Geist auch seine Sinne hat. Oder das Gedanken aufhören und trotzdem ist da noch ein Ich. Und jetzt hast du immer das Gefühl, dieser Money More, der da bla bla bla, ich, das seist du. Und dann plötzlich sind die Gedanken mal weg und trotzdem ist da noch ein Ich da. Dann merkst du, aha, diese Stimme bin ja gar nicht ich, das muss jemand anders sein. Also weil dann ist ja, im Deutschen sagen wir die Verdauung im Gang, aber das stimmt nicht, das ist die Zersetzung im Gang. Im Magen findet ja die Zersetzung des Essens statt, verdaut wird es im Darm. Das Zersetzen braucht Energie. Und wenn du dich hinsetzt, dann schläfst du ziemlich rasch ein oder hast einfach zu wenig Energie. Und Gehen ist da viel sinnvoller.
Ja.
Oder wenn ich irgendetwas Arbeit habe, Robe waschen, mache ich das immer nach dem Essen. dann, wenn die Kraft zurückkommt, kannst du abwechseln zwischen Gehmeditation und Sitzmeditation. Und ich würde dir enorm anraten, mach sehr viel Gehmeditation. Weil beim Gehen braucht der Geist ja eine gewisse, wie sagt man dem? 30% des Geistes müssen gehen, das heißt, 70% musst du nur zur Ruhe führen. Okay. Wenn du sitzt, dann muss der Geist nicht irgendwie den Körper lenken, schalten und walten. Dann musst du 100% des Geistes in die Ruhe führen. Also es ist einfacher, okay, Upacara Samadhi zu erreichen durch viel Gehmeditation. Okay. Und Gehmeditation kannst du unten machen, wo wir waren, da bei der Höhle, kannst es hier machen. Wenn du die Straße von deinem Kutti nach vorne gehst, das, mhm, also Straße, das ist ja über die Felsen, schau rechts, da hat einer mal einen Meditationsblatt angelegt, der ist jetzt aber wieder ziemlich zugewachsen.
Okay, ich kann ja quasi überall gehen, ich kann auch hier.
Ja, hier, klar, logisch. Du kannst auch in der Nacht hier kommen, da musst du dann schauen, ich glaube, der oberste Schalter ist für dieses Licht hier. Mhm. Wenn ich mich nicht irre, ist es das einzige Licht, was funktioniert im Moment. Okay. Oder da haben wir noch eine Lampe, sehe ich, an dieser Säule hinten. Musst du dem Kabel nachgehen, wo du es einstecken kannst. Und du kannst du hier hin und her gehen. Unten kannst du auch in der Nacht, kannst du zwei große Kerzen holen, aufstellen. Also, du bist hier vollkommen frei. Du kannst tun und lassen, was du willst. Mit Einschränkungen. Aber nimm einfach diese Zeit, dass du hier ja, zu dir findest. Zu dem, das, was im Herz drin ist, es gibt einige, die sagen, das ist das wahre Ich, wenn du ins tiefe Samadhi reingehst, ins Apana Samadhi. Aber da ist dann kein Ich mehr, also es ist kein Selbst da, an diesem Ort. Man kann dem nicht wahres Selbst sagen, aber unsere Idee von einem Ich, dieser Zustand kommt dem am nächsten. Und das machen wir bis 16:30. Okay. Machst du Meditation, gehen, sitzen, gehen, sitzen. Und 16:30 treffen wir uns hier für die Teezeit.
Und die anderen machen ja immer nach dem Essen machen die immer eine Ruhepause. Macht ihr nicht, ne?
Wieso Ruhepause?
Machen die alle. Ruhen sich aus, schlafen ein bisschen so, ne? Nach dem Essen.
Macht keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Aber wenn du denkst, das ist gut, dann machst du eine Ruhepause. Ich kann dir einfach...
Nein, ich mache es nicht. Ich sage nur mal was. Also,
Also ich kenne auch keine einzige Lehrrede des erhabenen Buddhas, die besagt, man solle nach dem Essen ruhen. Ich weiß nicht, wo die Idee herkommt. Aber du merkst natürlich, und hier haben wir ja den Klebreis, der ist sehr, sehr schwer zersetzt. Im Deutschen sagen wir, sehr schwer verdaulich. Der macht müde. Das ist wirklich so, das ist keine Illusion. Der macht müde. Aber was ist dann Müdigkeit? Find's heraus. Du kannst auch gerne morgen mal hinsetzen und merken, wie du... Vor allem, wenn du über Nacht wenig schläfst. Dann irgendwann musst du dann kämpfen. Und anstatt da dauernd zu kämpfen im Sitzen, ist Gehen halt sehr viel komfortabler. Und 16:30, da will ich vor allem wissen, was geschieht in deiner Meditation? Was hast du getan und was ist geschehen? Dass ich da weiß, ja, an welchem Ort du bist und dass ich dir sagen kann, in welche Richtung, dass du weitergehst. Und ja, so ein, zweimal pro Woche, ich möchte das nicht zu viel machen, aber ein, zweimal pro Woche, denke ich, macht es vielleicht Sinn, dass wir uns dann abends hier treffen und wenn du einen Wunsch hast, dass ich über irgendein bestimmtes Thema spreche, spreche ich über ein bestimmtes Thema und sonst spreche ich vor allem über Dinge, die dir helfen sollen, den inneren Schweinehund zu überkommen. Weißt du, wir waren vorher unterwegs und ich habe dir von den wilden Tieren hier erzählt und nie, lieber nicht. Dieses lieber nicht, wenn du das richtig einsetzt, dann kann das sehr viel Energie freimachen für deine Meditation.
Das verstehe ich nicht. Und das lieber nicht.
Du wolltest nicht in der Nacht unten auf dem Meditationspfad hin und her gehen, wegen, weil da könnte ja plötzlich ein Tiger aus dem Wald oder so.
Wie verstehe ich das? Das ist, ja.
Und
die Widerstände.
Lung Pu Man ist der Begründer der Waldmönche, dieser Tradition. Und der hat alle Mönche hat er in die Einsamkeit geschickt, aber besonders die ihm nicht gehorcht haben. Hat er gesagt, pack deine 7 Sachen, ich bin ein schlechter Lehrer, geh in diesen Wald, dort hat es Tiger, das ist ein guter Lehrer. Weil diese Angst, die du vor dem Tiger hast, wenn du die richtig einsetzt, dann ist Angst etwas Gutes. Wir kennen Angst nicht. Deshalb haben wir vor der Angst Angst. Und wollen diese Angst nicht wahrhaben, dann rennen wir vor der Angst noch weg. Anstatt die Angst mal zu nehmen und zu sagen, dann setze ich sie im Positiven ein.
Also die Angst sozusagen, um mich zu Taten zu bewegen, zur Einsicht und Erkenntnis zu bewegen.
Ja, vor allem, um genügend Motivation zu haben, zu meditieren, nicht aufzuhören. Weil beim Schlafen machen wir es genau gleich wie beim Essen. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und wenn wir wenig essen und wenig schlafen, dann nehmen wir den Kilesa, Gier und Hass und Verblendung, nehmen wir Energie weg. Je mehr wir schlafen, je mehr wir essen, desto mehr Energie haben. Und beim Schlafen ist noch so, das wirst du hoffentlich auch hier merken, je nachdem wie lange du bleiben möchtest, aber du wirst merken, je weniger du schläfst, desto mehr nimmt dieses Gewahrsein auf den Atem, nimmst du mit auch in den Schlaf. Wenn dein Gewahrsein hoch ist, träumst du nicht. Hast du keine Träume? Weil Träume, das ist das Schandwerk wieder dieser Kilesa. Die spielen da, weißt du, das ist das Irrwitzige. 22 Uhr sagen sie, oh, ich bin so müde, oh, ich bin so müde. Dann gehst du schlafen, aber sie schlafen nicht, sie träumen dann. Die 24 Stunden lang spielen die und spielen tönt ja so niedlich. Machen wir ja gerne, wir Menschen, aber sie zerstören unseren Geist. Oder verdrecken. Der eine deutsche Mönch, den ich sehr gerne höre, der sagt immer, das sind wie Hooligans, wie Messis. Die kommen in deine Wohnung, die machen einen riesen Dreck und wer muss aufräumen? Du. Die räumen nicht auf. Die machen nur den Dreck. Und wenn du ja, jetzt hier bist und meditieren willst, dann schau, dass die draußen bleiben. Mhm. Und das ist auch das, was der erhabene Buddha gesagt hat, wir müssen unseren Geist bewachen, dass dann nichts Schadhaftes reinkommt. Mhm. Und das ist hier wunderbar. Du bleibst einfach beim Atem. Da kommt nichts Schlechtes in deinen Geist. Ich bin müde, Atem. Ich habe Hunger, Atem. Ich muss aufs Klo, Atem.
Wie sieht es anders? Darf ich das mal als auch nicht sehen?
Oh, das darfst du natürlich.
Also, ja, wenn ich jetzt denke, ich kriege jetzt Hunger und auf einmal ist nichts zum Essen da, kann nur sein, dann ist es für mich sehr gut, wenn ich dann mich zum Beispiel hinstelle und den Hunger spüre. Mhm. Und dann also mich dann natürlich weiteratmen, ist klar, atmen, weiteratmen. Und auf einmal geht das Ruhegefühl von alleine zur Seite. Weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, wie du es meinst. Ja, aber schau, du machst Dinge, die du nicht fähig bist zu tun. Also. Du bewegst dich in der Illusion, du schaust Hunger an, aber dein Geist ist ja gar nicht ruhig. Der kann ja den Hunger gar nicht anschauen, wenn er unruhig ist.
Ich sehe nur, dass zum Beispiel, wenn ich so mit Süchten umgehe, dann kann ich diese Sache auflösen.
Du löst gar nichts auf. Du hast keinen Einfluss auf Hunger. Du hast keinen Einfluss auf Gedanken, du hast keinen Einfluss auf Gefühle. Also das ist dann sehr, sehr, sehr weit fortgeschrittener Meditierender, der wirklich sagen kann, wenn du Anagami wirst dann, der Sprung vom Sakadagami zum Anagami, der sagt, das ist ein gutes Gefühl, nein, das ist ein schlechtes, das ist ein schlechtes Gefühl, nein, das ist ein gutes. Der wechselt diese Dinge aus.
Also mir zumindest gelingt es so, mit Süchten umzugehen. Wenn ich motiviert bin, ich habe früher auch mal geraucht, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich will jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Und ich konnte das dann aber erst dann loslassen, dann sein lassen, also nicht überwinden, sondern lösen, aber heute noch damit zu kämpfen.
Und dann hast du es eben nicht losgelassen?
Ich kann es nicht, ich muss es erlösen. Wie soll ich das sagen? Das ist ein anderer Weg. Das ist der Weg, dass ich es mir an, also dass ich diese Sucht spüre.
Du kannst nicht loslassen. Das ist nicht in deiner Macht. Dein Herz kann loslassen. Deine Macht ist, deinem Herz zu zeigen, schau, du haftest an dem an. Macht das Spaß? Bringt das Glück, welches du dir erhoffst? Und wenn das Herz das einsieht, dann lässt es los. Aber das ist nicht ein Ich will loslassen.
Nein, so habe ich das nicht erlebt, sondern ich sehe es nur als für mich den Weg an. Dass ich dann, also wie gesagt, ich stelle mich wieder hin, spüre dieses Verlangen, diese Sucht, ich habe das ja auch. Und dann habe ich gesehen, ich will ja eigentlich, das Rauchen, nichts gegen Tabak, ist alles wunderbar. Nur ich möchte das jetzt für mich nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mich wieder entschieden, nein, danke sehr, nicht gegen Tabak, also es ist nicht nur für mich. Ich will nicht mehr. Und dann wird dieser Wunsch zu rauchen immer kleiner.
Ja.
Der war dann auf einmal weg.
Ja.
Und als ich dann stark noch süchtig war, kam das auch ruckzuck wieder.
Aha.
Und dann musste ich das wieder.
Na, siehst du.
Und das wurde immer, immer weniger und weniger. Ja. Ist nachher, also ich habe es jetzt immer noch.
Na eben, du hast jetzt immer noch.
Ich habe es immer.
Das heißt, dein Herz hat das Rauchen noch nicht losgelassen.
Nein.
Also.
Ich muss mich also immer wieder darum bemühen. Aber das Wesen, es ist eigentlich erledigt, aber es ist immer noch, ich muss immer noch aufmerksam sein. Ja? Ich muss immer noch aufmerksam sein und mich immer noch entscheiden.
Und jetzt entscheide dich einfach konsequent atmen. Kommt Hunger hoch? Nee, atmen. Ist da ein Gefühl? Nee, atmen. Ist dort ein Gedanke? Nee, atmen. Gar nicht das Ding anschauen. Weil du brauchst den ruhigen Geist, der wird nämlich scharf und der wird kräftig. Den brauchst du, um die Dinge einzusehen. Weil, wenn du dir vorstellst, stell dir ein Labor vor, wo da wird zusammengebraut und dann wird destilliert und dann wird hin und her. Und du musst einen Geist haben, der ruhig und klar und scharf ist, dass du jeden Schritt dieses Zusammenbrauens und dann wird destilliert und dann fällt der Tropfen hier runter und dann geschieht das und dann geschieht das, dann geschieht das. Das musst du von A bis Z, musst du da dabei bleiben können, bei jedem einzelnen Schritt. Wenn du einen Schritt auslässt, weil du zack bei einem Gedanken plötzlich bist, anstatt beim Atem, dann ist das Experiment, geht in die Hose, musst du wieder von vorne beginnen. Und das ist zentral. Der erhabene Buddha hat gesagt, bist du in diesem Labor 7 Tage und 7 Nächte bei jedem einzelnen Schritt dabei, ohne Lücke, dann erfolgt das Erwachen nach 7 Tagen. Also das ist der kürzeste Weg, dieses Gewahrsein so hoch zu holen, dass du 7 Tage, 7 Nächte, bist du bei jedem Dings, was geschieht, bist du dabei. Aber jetzt stell dir vor, pro Augenblick geschehen 3000 Bewegungen in deinem Geist. Bekommst du pro Augenblick auch nur eine Geistbewegung mit?
Ich glaube ehrlich.
Nein. Nein. Die Neurologen und Psychologen haben da geforscht und herausgefunden, die einen sagen 95%, die anderen sagen 97% von unserem Alltag bekommen wir nicht mit Gewahrsein mit. Jetzt stell dir mal vor, wenn du das so bildlich, ich mach das gerne bildlich, du hast 100 Meter Lauf und du rennst 100 Meter und du nur 3 oder 5 Meter bist du dir wirklich klar bewusst, dass du rennst. Und 95 bis 97 Meter dieser 100 Meter bist du gar nicht beim Rennen dabei.
Nein.
Bist du in der Illusion drin. Und wir müssen aus dieser Illusion raus. Und deshalb machen wir, musst einen guten Zeitpunkt finden, im Verlauf Nachmittag, später Nachmittag, Abend, wo du dich hinsetzt oder hinstellst oder wie auch immer, das muss keine Meditation sein, aber du machst eine Reflexion. Dann gehst du vom Moment des Aufwachens den ganzen Tag durch. Was habe ich gedacht, was habe ich gefühlt, was habe ich getan? Und wenn du sprichst, was habe ich gesprochen? Dann gehst du den ganzen Tag aufgewacht, was habe ich gedacht? Oh, scheiße. Oder, oh, endlich. Oder, weiß ich was, ich muss aufs Klo. Was habe ich gefühlt? Dann, wenn du sagst, ich muss aufs Klo, schlechtes Gefühl, unangenehmes Gefühl. Wenn du sagst, ah, endlich, das ist ein angenehmes Gefühl. Was habe ich getan? Ich bin aufgestanden. Gehst du Schritt für Schritt den ganzen Tag durch. Und mach das ganz, ganz gewissenhaft. Gib auch der Erinnerung, ist ja eines dieser 5 Gruppen, aus denen wir bestehen. Gib der Erinnerung auch die Chance, wenn es nicht sofort kommt, dass das hochkommen kann. Und wenn ich jetzt frage, was hast du Mittag gegessen? Weißt du das noch?
Ja. Ich das jetzt an.
Wie viele Löffel?
Nee, das weiß ich nicht.
Aha, siehst du?
Das kann ich jetzt nicht. Weil da noch genau das alles dauert. Hm. Nee, ich weiß es nicht. Aber manchmal weiß ich es auch nicht, das ist richtig.
Ja.
Ich weiß es auch nicht.
Aber wirklich das Ziel ist, dass du da, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, das Mittagessen, ich habe das gegessen, so und so viele Löffel, das hat geschmeckt, dies hat nicht geschmeckt. Hm? Was habe ich gedacht, gefühlt, getan. Und wenn Sprechen dabei ist, noch gesprochen. Und nicht bewerten. Ja? Also nehmen wir ein ganz extremes Beispiel. Was habe ich gedacht, du dummer Esel? Was habe ich gefühlt, ungutes Gefühl? Was habe ich getan? Ich habe geschossen. Dann nicht sagen, nee, das war schlecht, du sollst nicht töten und bla bla bla, sondern einfach anschauen, was habe ich gedacht? Nein. Okay. Und wenn du jetzt schaust, die drei Dinge sind wichtig, dass irgendwann merkt dein Herz, aus einem schlechten Gefühl erfolgt eine schlechte Tat. Aus einem schlechten Gefühl erfolgt ein schlechter Gedanke. Schlechte Worte, schlechte Tat. Und das ist ja Kamma. Denken, sprechen, tun. Sind die drei Arten von Kamma. Schlechtes Gefühl im Herz ergibt schlechte Kamma. Und schlechtes Kamma ergibt schlechtes Gefühl im Herz. Das wollen wir dem Herz zeigen. Du beschäftigst dich mit Dingen, die dich nicht glücklich machen. Und unser Herz will doch glücklich sein. Da ist eine riesen Sehnsucht in unserem Herz, dass wir glücklich sind. Und der Mann im Ohr sagt, wenn ich das tue, bin ich glücklich. Und wir hinterfragen das nie. Und das erfolgt dann, das erfolgt später. Oder wenn du halt mal eine Pause machst, vom Ruhemeditation, da kannst du sagen, okay, wenn ihr denken wollt, dann schauen wir mal das an. Was habt ihr mir heute gesagt? Ja? Ich soll Kaffee trinken. Dann bin ich glücklich. Warst du glücklich beim Kaffee trinken? Na gut, wir haben jetzt gesprochen, du warst abgelenkt. Ja? Aber siehst du, jetzt plötzlich kommt dieses Interesse hoch. Hey, ich weiß ja gar nicht, was Kaffee trinken bei mir im Herz auslöst für ein Gefühl, muss ich mich morgen darauf achten. Morgen sitzt du ganz still hier, jedes Mal, wenn du die Tasse ergreifst, zum Mund führst, gar kein gutes Gefühl. Gar kein gutes Gefühl. Und irgendwann sagt das Herz, es ist so langweilig, diese Kaffee. Und dann will es kein Verlangen mehr nach Kaffee. Und da musst du ein wenig aufpassen, weil die sind so clever. Diese Gier, Hass und Verblendung, Kilesa, ist unglaublich clever. Weißt du, ich komme hierher, ich habe keine Chance nach Schnitzel, Pommes frites, Fondue, Käse, Schokolade, alle diese wunderbaren Spaghetti und Pizza und weiß ich was. Keine Chance. Also kommt diese Gier nach Spaghetti nicht, weil es bringt dir nichts. Und jetzt plötzlich sagen die mir, die Stimme im Ohr sagt, ich habe mich völlig vom Essen, alles wunderbar, ich habe das Essen völlig im Griff. Seit 3,5 Jahren bin ich Mönch und noch nie habe ich von Hamburger mit Pommes geträumt oder bei euch in Köln Currywurst mit Pommes. Ja, ich sag, du, auch du wirst irgendeine Gier nach speziellem Essen haben. Aber ich bin überzeugt, wenn ich morgen in Deutschland oder in der Schweiz bin, dann kommt diese Gier wieder, weil da hat's ja die Dinge, die ich begehre. Und gemerkt habe ich das nur, weil ich Dinge begehre, die es hier gibt, aber die ich hier nicht bekomme.
Hast das Begehren angepasst?
Ja, die Gier will doch spielen.
Ja, klar. Ja, verstehe.
die Gier will spielen. Und wenn sie sagt, ja, da gibt es die, kennst du Patongko? Gibt es in ganz Thailand, ist Brotersatz für Frühstück, ist so ein Süßteig.
Dann kenne ich den.
Und die sind etwa so lang wie ein Finger, ja. Und zwei Finger klebt man aneinander und dann werden sie frittiert im heißen Öl. Die habe ich unglaublich gern. Also als ich hier war als Laie, ich bin immer morgens um 6 auf den Markt, die gibt es nur bis 7 oder 7:30, 6 auf den Markt, meine Partnerin hat eingekauft auf dem Markt und ich habe da Kaffee Patongko. Und jetzt im Kloster gibt es die nicht, aber ich weiß, da unten, da werden sie frittiert. Und dann manchmal halt. Ja. Aber die Gier sagt mir dann nicht, ich habe das nicht im Griff, sondern die Gier sagt, ach, kein Problem, ich kein Gedanke an Pommes und Hamburger oder an Käsefondue oder weiß ich was. Ich habe alles wunderbar unter Kontrolle. Und das stimmt nicht. Wir haben es nicht unter Kontrolle. Sie haben uns unter Kontrolle.
Ja, ich würde jetzt aber doch gerne nochmal ganz kurz auf eine eingängliche Sache zurückkommen.
Ja.
Ich weiß, dass da ganz starke Kräfte in mir arbeiten, die mich also vollkommen im Griff haben. Aber was zum Beispiel diese Sucht jetzt anbelangt, oder die mich unbedingt haben will, oder wenn ich ein starkes Gefühl habe, dies und jenes, die bekomme ich damit ganz gut in den Griff. Die werden nämlich regelrecht klein, die sind dann weg. Aber nicht verschwunden.
Ja.
Aber eben halt, damit kann ich es wahrscheinlich bis jetzt geschafft, ohne weiteres mit dem Rauchen aufzunehmen. Nur damit. Also nicht, indem ich jetzt sage, das Rauchen ist schlecht oder was im Blödsinn ist. Das funktioniert nicht. Indem ich mir das angeguckt habe, dass ich.
Rauchen ist auch nicht schlecht.
Nee, um Gottes Willen, will ich nicht sagen.
Das ist ja nur eine Meinung.
Ja, weiß nicht, auch komplett aus.
Im Moment ist es die Meinung der meisten Menschen.
Mir ist das auch egal. Also wenn jetzt jemand raucht, ich habe da keine Probleme mit.
Ich auch nicht.
Ich will nochmal, ne, verstehst du, also so dieses
weil das ist ja. Weißt du, vor 200 Jahren war Rauchen Medizin. Ja. Da haben die Ärzte Rauchen verschrieben.
Ich weiß.
Jetzt momentan ist halt Rauchen Gift. In 200 Jahren, wer weiß, wie es dann wieder ist. Aber solche Dinge, wenn du dich befreien willst, dann musst du alle diese Dinge über Bord schmeißen. Das ist die eine Kondition. Wenn, dann. Und wir sind voller Konditionen, wenn du dich zurückerinnerst. Du als kleiner Junge, du hast diese Konditionen aufgebaut, ich gegenüber meiner Mutter. Da hast du eine Rolle gespielt. Mutters Hans-Georg. Gegenüber dem Vater hast du Vaters Hans-Georg eine andere Rolle gespielt. Gegenüber den Eltern, die aus Mutter und Vater bestehen in der Regel, hast du eine dritte Rolle der Elterns Hans-Georg gespielt. Und wenn das, dann mache ich das. Wenn dies, dann mache ich dies. Und das muss man alles weg. Wir dürfen nichts glauben. Nichts. Wir brechen alles runter auf die fünf Gruppen. Gruppe 1 ist Körper. Und mit dem Körper haben wir die fünf körperlichen Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken und das Tasten. Und jetzt gehst du mal auf den Geschmack. Deine Zunge kann 7 Geschmäcker feststellen. 7. Ob du jetzt Pizza isst, oder ob du Currywurst isst, oder ob du Thailändisch isst, oder Chinesisch, oder Indisch, oder Südafrikanisch, oder Südamerikanisch, oder Antarktisch, oder Speisen vom Mond. Es sind nur 7 Geschmäcker. Und alles andere fabriziert unser Geist. Das ist das, was ich dir vorher kurz angetönt habe. Wenn du vom Sakadagami dann zum Anagami springst, dann übst du, du hast einen Teller Spaghetti Carbonara vor dir und du übst, dass du aus diesen Spaghetti Carbonara Pommes machst. Oder dass du aus süß sauer machst oder aus bitter machst du süß. Es sind einfach nur die sieben Dinge da. Und je nachdem, wie sie zusammengesetzt werden, haben wir eine deutsche Currywurst oder wir haben eine Bauernbratwurst aus der Schweiz oder wir haben Spaghetti alla Rabiata. Es ist unglaublich, wie wir völlig in diesen Illusionen aufgehen. Und die zweite Gruppe ist die Gruppe der Gefühle. Da gibt es körperliche Gefühle und geistige Gefühle. Bei beiden gibt es unangenehme, angenehme und neutrale. Wir wissen ja nicht mal, was ein neutrales Gefühl ist. Wir wissen auch nicht, was ein unangenehmes Gefühl ist. Und wir wissen nicht, was ein angenehmes Gefühl ist. Weil wenn ein angenehmes Gefühl hochkommt, dann sagt die Stimme im Ohr, von dem will ich mehr. Und wir können nicht bei diesem angenehmen Gefühl bleiben, sondern wir sind bei diesen Gedanken, ich will mehr. Und kommt ein unangenehmes Gefühl, kommt der Gedanke, das will ich nicht.
Ja, das ist ja das Gemeine.
Aber wir wollen das. Wir haben das über so viele Milliarden von Leben immer wieder kultiviert. Dass wir in diese Illusionen hinausgehen, anstatt und jetzt müssen wir die Dinge umkehren, das braucht halt seine Zeit. Ja. Einfach. Du wirst das peu à peu sehen. Wie ist die, verstehst du ein wenig Französisch?
Nee.
Gar nicht?
Ja, ganz.
Okay, weil ich habe halt aus dem Schweizerdeutschen viele französische Worte, sonst fragst du, wenn du Dinge nicht verstehst. Okay. Weil wir sagen zum Beispiel zum Gehen, sagen wir laufen. Mhm. Also wenn ich von Laufmeditation spreche, dann weißt du, das ist Gehen und nicht Rennen. Weil bei uns ist Rennen, nicht Laufen. Ja, wir gehen am Sonntag, sagen wir, ja, wir gehen jetzt laufen. Und wenn Deutsche bei uns waren in der Schweiz zu Besuch, was laufen? Wir machen Sonntagsspaziergang. Ja, gehen, Spaziergang, nicht Spazierlauf. Aber wir haben das halt im Schweizerdeutschen, das Laufen ist bei uns Gehen.
Man muss es halt nur wissen.
Ja, muss man wissen. Bei anderen Sachen, ja, das ist halt so bei uns Schweizern. Wir haben gegenüber den Deutschen einen Minderwertigkeitskomplex, da müssen wir spezielle Ausdrücke haben. Weil wir parken das Auto nicht, wir parkieren.
Ja, das habe ich gehört.
Das kommt halt, es ist nicht der Minderwertigkeitskomplex, es ist halt das Schweizerdeutsche ist mit dem Französischen durchmischt. Parquet ist parkieren.
Nur ja, das Deutsche ist auch zumindest im Rheinland.
Ja, Butter ist Böhr.
Ja, Napoleon lässt grüßen,
ja. Ja, der hat uns auch drangsaliert. Also die dritte Gruppe, das ist Erinnerung und Assoziation. Die vierte Gruppe ist Gedanken und die fünfte Gruppe Bewusstsein. Und das sind die geistigen Gruppen. Dein Geist ist nicht fähig, die zu sehen, auseinanderzuhalten. Was ist Erinnerung, was ist Assoziation, was ist Gedanke? Und Bewusstsein hast du noch gar nie gesehen. Ja, wenn du ohnmächtig warst, dann wusstest du, ich hatte kein Bewusstsein und jetzt weißt du, ich habe Bewusstsein. Aber was Bewusstsein ist, ist dein Geist viel zu langsam, viel zu stumpf, um das zu sehen. Aber wenn du dran bleibst, dann wirst du das irgendwann mal sehen. Und dann siehst du auch, dass dieses Ich, das entsteht immer wieder neu. Das ist kein konstantes Ich. Und wenn es immer wieder neu entsteht, ja, auf das ist ja kein Verlass.
Ja, wenn ich diese Tierchen hier und dann überschneide.
Was hast du für Tierchen?
Ich bin ständig gestochen von allen
Wölfen. Echt?
Ja.
Bei mir überhaupt gar nicht. Ja. Sie wissen, dass ich halt ihnen nichts tue, dann tun sie mir auch nichts. Ich weiß nicht, ob es das ist. Mir hat einer gesagt, der war 7 oder 9 Tage lang Mönch. Und er hat gesagt, ein Abend ist es mir gelungen, die Mücken zu ignorieren, und dann haben sie mich auch ignoriert. Und ich habe, das war, bevor ich das erste Mal Mönch wurde, habe ich gedacht, das ist so esoterischer Scheiß. Und wurde dann Mönch und habe das wirklich, ich habe gemerkt, immer dann, wenn ich an Mücken denke, dann macht es zick, dann stechen sie mich.
Ich versuche es.
Ja, sonst hören wir, ich meine, das Wichtige ist jetzt sowieso gesagt.
Nee, also ich muss da vor allem, gut, jetzt für mich, ich muss da langsam anfangen. Also ganz ehrlich gesagt, ich muss bei dem.
Was ist der Unterschied zwischen langsam und schnell anfangen?
Ich muss bei der Basis anfangen. Also für mich ist immer wichtig, dass ich zum Beispiel mit den 5 Silas, das ist eigentlich mich immer wieder darauf zurückbesinne quasi. Ne?
Ja, jetzt musst du 8 Sila. Nicht 8, nur 5.
Ja. Ah. Und ja, ich meine nur, ja, ich bin also ganz an der Basis. Ne?
Jetzt musst du aber machen bis zum Arahat. Genau. Immer wieder von vorne an der Basis. Ja. Weil das schleichen sich sofort Fehler ein. Sofort.
Ja, nicht nur das, also alles Grundsätzliche. Da muss ich immer ein aktives Mitgefühl. Also aktiv heißt, dass man jetzt nicht nur zuhört, sondern auch dann aktiv was macht.
Nee, aber das ist komplett falsch.
Ja.
Was heißt, jetzt, also mach da mal ein Beispiel. Ja. Aktives Mitgefühl.
Kann ich machen. Nehmen wir mal an, jetzt kommt zum Beispiel jemand hier, das haben wir ja öfters in Thailand, der ist arm, hat wenig Geld, kommt jetzt zu mir und der arme Kerl hat kein Geld, nein, hat er Pech gehabt. Und aktiv heißt, dass ich ihm dann was gebe. Dass ich also nicht nur jetzt zuhöre, dass ich nicht nur jetzt sage, oh, der arme Kerl, sondern was. Also aktiv dabei bin.
Okay.
Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Freund von mir auch was anderes sagt, oh, ich habe Probleme und so, und ich habe jetzt keine Zeit, ich muss schön noch seine Probleme, dass ich mir die Zeit nehme, zuzuhören. Aktiv. Was ist los? Das meine ich mit aktiv.
Okay, ich habe so diese Erklärung noch nie gehört.
Nee, das ist jetzt alles nur aus meinem eigenen Kopf.
Ich kann dir einfach sagen, wenn du Kama Vipaka studierst, alles, was du tust, kommt zu dir zurück.
Ja.
Ja. Also jeder Bettler, dem du vorbeigelaufen bist und dem du gedacht hast, du fauler Hund, geh arbeiten, dann musst du nicht betteln, das wird zu dir zurückkommen, indem du irgendwann mal als Bettler da sitzt und da laufen da Leute vorbei und denken, du fauler Hund, geh arbeiten. Und jedes Mal, wenn du 1 Euro in den Hut geworfen hast, da kommt das auch dann zurück,
ja,
bei dieser Gelegenheit.
Ja, so meine ich das jetzt. Also, dass man das Mitgefühl jetzt nicht nur oft, weil ist das alles hier so, und das, was man aber auch dann versucht, die Dinge, dass man mir dann wirklich auch hilft.
Ja, aber unter Mitgefühl verstehen wir etwas anderes. Aber das spielt keine Rolle, nenn das nur im Moment so. Okay. Mhm. Weil Mitgefühl, da musst du ja auch verstehen, wie die Dinge entstehen in deinem Herzen. Also kannst du gegenüber Mutter Teresa Mitgefühl, tolle Frau, hat sehr viel Gutes getan für die Ärmsten der Armen, Kannst du das Mitgefühl mit ihr empfinden? Oder mit Papst Franziskus, der weg von diesem pompösen Dings da mit seinen alten Schuhen, keine roten Samtschuhe, sondern seine alten Latschen, ihr immer wieder flicken lässt, kannst du mit ihm Mitgefühl empfinden? Oder sonst mit guten Leuten, kannst du das?
Ja, ich denke schon.
So, und jetzt schaust du, mit Hitler kannst du Mitgefühl? Saddam Hussein,
ja.
Assad, der seine Leute anscheinend vergiftet, Donald Trump.
Wollen wir mal so sagen.
Nee, ich fertig.
Ich könnte mir denken.
Das ist nicht Mitgefühl, was du hast. Weil Mitgefühl, dann verstehst du, wie hoch das Duck im Herzen von Hitler war, dass er auf so abscheuliche Gedanken gekommen ist. Und wir wollen ja mit Mitgefühl, das ist Wohlwollen, Mitgefühl, Karuna und Metta, Wohlwollen, wir möchten, dass es allen Wesen gut geht. Wenn es allen Wesen gut gehen würde, dann würden sie keine dummen Dinge machen. Warum schlägst du jetzt, ich habe es nicht gesehen, ich glaube auch nicht, dass du auf die Mücken da drauf schlägst, aber da ist sehr viel Ducker in deinem Herzen. Würdest du jetzt die Mücken totschlagen? Ja. Da habe ich doch Wohlwollen dir gegenüber, ich muss doch nicht sagen, du bist schlecht oder weiß ich was. Ich möchte, dass es dir gut geht, ich wünsche, dass du merkst, je mehr du auf die Mücken reagierst, desto mehr kommen sie zu dir. Und der stiehlt, warum stiehlt der? Weil er hat einen Mangel. Ein Mangel ist ja auch Dukkha. Der erhabene Buddha sagt, Dukkha ist von Dingen getrennt zu sein, die man begehrt. Und ein jeder, der stiehlt, ist von Dingen getrennt, die er begehrt. Und dann nimmt er sich einfach die Dinge. Und so kannst du durch alle 5 Ethikregeln gehen.
Ja, das ist jetzt für mich zum Beispiel auch das Wort Toleranz. Hat für mich ganz viel damit zu tun, also dass ich den anderen also sein lasse. Dass ich versuche zu verstehen.
Das ist ja das Schöne in Thailand. Hier kannst du tun und lassen, was du willst, einfach in einem gewissen Rahmen. Aber schau, ich komme dich nicht kontrollieren, ob du 10 Stunden schläfst oder ob du 4 Stunden schläfst oder 2 Stunden. Und wenn du morgen kommst und sagst, ich habe 2 Stunden geschlafen, dann sage ich okay. Und wenn du morgen kommst und sagst, ich habe 10 Stunden geschlafen, sage ich auch okay. Sage nie, aber du bist schlecht, du hast zu viel oder oh, du bist gut, du hast zu wenig. Nein. Du kannst hier tun und lassen, was du willst. Einfach die 8 Sila, die hältst du ein. Und wenn du die nicht einhalten willst, dann bist du frei zu gehen. Wenn du die einhältst, ist das absolut okay. Da kannst du meinetwegen da vorne beim Plateau den ganzen Tag sitzen und in die Ferne schauen und träumen. Das ist absolut okay. Natürlich für dein Geistestraining kontraproduktiv, gar nicht okay, aber wenn du das halt brauchst, dann warte ich so lange, bis du siehst, es bringt nichts, da vorne zu sitzen und einfach 10 Stunden runterzuschauen in die Fläche.
Ja, das meine ich, das ist also für mich auch ein wichtiges Ziel, das mehr zu lernen, das mehr zu in meinem Alltag zu praktizieren.
Ja, ich habe einfach Mühe mit dem Begriff, weil Toleranz ist ein technischer Begriff, kommt aus der Technik und heißt, es gibt die präzise Dings ist 2 Zentimeter, Toleranz ist plus minus 1 Millimeter.
Ja.
Also, aber siehst du, wir müssen einfach die Leute machen lassen.
Ja, das ist aber erstmal
Ich nehme wieder ein ganz grobes Beispiel. Da kommt jetzt ein Mensch mit einer Pistole, zielt auf dich und ich lasse ihn machen. Ich greife nicht ein. Und das ist mehr als Toleranz. Toleranz wäre Waffe mitnehmen ins Kloster, okay, das wird noch toleriert, aber Waffe zücken, das wird nicht mehr toleriert. Und das andere, wenn du Kamavipaka jetzt verstehst, anhand von dem Beispiel, der Täter, der kann nur dann schießen, wenn du früher Täter warst. Die Kugel kommt zu dir zurück und wenn du früher nicht abgedrückt hast, dann steht er da und er kann nicht abdrücken. Da gibt es ganz berühmt, wird immer wieder erzählt bei den Waldmönchen hier, aber ich weiß nicht mehr, welcher Mönch das war, aber der war schon vollkommen erwacht. Mhm. Während dem Zweiten Weltkrieg war der in Burma, Grenzregion zu Thailand, dort wo sie die Bahnlinie gebaut haben. Mhm. Aber es war bevor die Japaner da Thailand annektiert haben und die Bahnlinie gebaut haben. Die Engländer waren noch in Burma, die, ich glaube, Kolonialmacht. Und dieser Mönch war da und die Leute haben ihm vertraut und haben ihm zugehört und waren einfach friedlich, die wollten mit dem Krieg nichts zu tun haben. Und ein englischer Offizier hat das gestört, weil der wollte natürlich die Verteidigungsanstrengungen da umgesetzt haben mit Hilfe der Burmesen. Und der Offizier ist zum Mönch hingegangen und hat gesagt, du gehst jetzt weg. Geh zurück nach Thailand. Wenn du morgen noch da bist, dann erschieße ich dich. Und morgen war er noch da und der Offizier hat die Waffe gezückt und auf ihn gezielt, aber er konnte nicht abdrücken, weil eben der Arahat hatte dies Vipaka nicht, des Erschossenswerdens.
Ich habe jetzt noch eine Frage.
Ja?
Dann ist ja quasi alles oder fast alles, was passiert, dadurch bestimmt.
Ja.
Also auch jetzt, wenn ich jetzt hier bin quasi.
Ja.
Oder auch, dass du mir da jetzt Dinge, also mir jetzt hier hilfst und so weiter. Das ist dann ja quasi alles auch, also auch wenn jetzt hier die Mittel kommen, oder dass ich das alles so sehe, oder wie?
Ja, also das ist jetzt, du musst das auch ein wenig mit Vorsicht genießen. Es braucht sehr, sehr viel Erfahrung, damit du dann die Details von Kamavipaka siehst. Aber dass du jetzt im Dhamma Hilfe erhältst, das ist dein Vipaka aus früheren Leben. Du hast da dem Dhamma etwas gegeben und jetzt bekommst du vom Dhamma zurück. Dass du hergekommen bist, ist ein Teil dein Karma. Du hast dich aktiv entschieden. Du hättest nämlich auch entscheiden können, nehmen will ich nicht. Mhm. Ja. Hattest vielleicht auch Gedanken, soll ich wirklich, soll ich nicht. Ja. Und dann hast du, nee, und jetzt gehe ich, jetzt überwinde ich mal diesen inneren Schweinehund, jetzt gehe ich. Ja. Dass du herkommen durftest, dass ich Zeit habe und so, das ist dein Vipaka. Ja. Da hast du dich früheren Leben hast du mal Zeit genommen, um jemandem zu helfen. Ja, natürlich. Klar. Und es sind ja auch Gedanken sind Karma, Sprache ist Karma und körperliches Tun ist Karma. Und Gedanken kommen als Gedanken zurück. Und wenn du das jetzt aufmachst über mehrere Leben, wenn du vor 10 Leben irgendeinen Gedanke hast und der kommt in diesem Leben zurück. Das ist durchaus möglich. Wir sehen halt nur ein Leben. Das ist das, an was wir uns erinnern können, dieses Leben. Und das hat Vor- und Nachteile. Weil wenn du in deine Vergangenheit schauen könntest, was für ein hundsmiserabler Verbrecher du warst, dann könntest du daran zerbrechen. Und wenn du in die vergangenen Leben schaust, was für ein ganz toller Mensch oder Gottheit du warst, dann könntest du plötzlich abheben und sagen, ich bin jetzt auch gut. Aber das Essen, welches du morgen erhältst, das hast du gespendet in vergangenen Leben. Und wenn du im vergangenen Leben nichts gespendet hast, dann wirst du morgen auch nichts zu essen haben. Ja. Wenn du das wirklich verstehst, du hast so viele Sorgen, die gar nicht da sind. Schlangen. Oh, ich habe Angst vor Schlangen. Warum?
Ja, dass die mich, klar, wenn sie mich beißen, dann geschieht das, was so geschehen muss. Dann bin ich hingekommen, dass ich von Schlangen gebissen werde.
Ja, das ist, bei uns in der Schweiz, in Zürich gibt es die Bahnhofstraße und am Paradeplatz sind die Großbanken stationiert. Das ist der teuerste Fleck, den du besuchen kannst, die Paradeplatz in Zürich. Und in der Schweiz sagen wir, wenn es dein Karma ist, dass du vom Krokodil gefressen wirst, dann wird das Krokodil zum Paradeplatz kommen. Ja, wenn es dein Vipaka ist, dass du von der Schlange gebissen wirst, dann wird die Schlange dich finden.
Ach so, ja. Das heißt, mit anderen Worten, ich kann tun, was ich will.
Ja.
Passiert sowieso.
Das passiert
gut und schlecht oder was auch immer. Dann gibt es kein Gut und Schlecht. Das ist alles.
Oh, das ist schon eine ganz gute Aussage, die du tust. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Wir brauchen dieses Gut oder Schlecht schon. Aber es ist eben auch wieder eine Kondition, es ist ein Konstrukt. Weil letztlich, wenn du dich entwickelst spirituell, dann ist plötzlich etwas, was gut war, wird plötzlich zum Hindernis, dann wird es plötzlich schlecht. Also es ist nicht im Absoluten zu sehen. Ja. Absolut ist natürlich die 5 Tugendregeln, das ist absolut. Das, selbst wenn du dann auf dem Sprung zum Arahat bist, ist Töten und Stehlen und Sexualität und so weiter tabu.
Ja, ist klar. Das ist, oft sind ja sogar mal Dinge, die einem schlecht erscheinen.
Das siehst du mit der Tagesreflexion. Plötzlich siehst du, hey, aber das habe ich immer gedacht, das sei gut, dabei ist es schlecht.
Ja.
Weißt du, die alte Dame, die mit ihren Einkaufstaschen nach Hause geht und du gehst hin und sagst, ich nehme ihn in die Taschen und sie sagt nein. Und du sagst, doch, und ich will jetzt Gutes tun. Das ist vielleicht nicht so gut, wie du denkst.
Ja.
Weil, dann musst du halt immer umkehren, bevor du etwas tust und sagen, jetzt bin ich die alte Dame und jetzt kommt da so ein junger Mann und sagt, ich nehme ihre Tasche, habe ich das gerne? Nö, habe ich nicht. Okay, dann mache ich es nicht. Also, was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Denn alles, was dir jetzt zugefügt wird, hast du anderen zugefügt in der Vergangenheit. Sieh mir dieses Opfertäter. Das Opfer von heute war der Täter von gestern. Der Täter von heute ist das Opfer von morgen. Und das kann man nicht verhindern.
Nee, wenn ich das sagen darf, das sehe ich schon. Ja, das habe ich schon ein bisschen verstanden.
Ja, aber das, weißt du, das muss auch, wie soll ich sagen, wir haben diese zwei Ebenen. Die eine Ebene ist diese Illusion,
ja.
Und die andere Ebene ist das Dhamma. Bis diese Aussage jetzt, ich sehe das auch so, der Täter von heute wird das Opfer von morgen sein. Bis das in dein Herz eindringt, das braucht schon eine gewisse Zeit, das braucht sehr viel Training. Und deshalb hast du hier, wunderbar, hier hast du überhaupt nichts zu tun. Du hast 4:45, bist du unten in der Sala, dann wird gereinigt, dann wird Almosengang, dann wird gegessen, dann wird abgewaschen. Und dann bist du den ganzen Tag frei. Und du bist den ganzen Tag alleine.
Du
Du hast nicht viel Gelegenheit, um schlimme Dinge zu tun. Und jetzt hast du plötzlich Zeit, mal wirklich die Dinge durchzudenken. Und schau auch, dass du das Handy abstellst. Kein Kontakt, nichts.
Habe ich aber rein, ich habe es angesagt. Nur das habe ich leider versäumt, das muss ich jetzt gleich noch machen. Und dann, auch mit meiner Freundin, sie weiß, ich bin jetzt eine Woche erstmal hier und habe keinen Kontakt.
Ja. Weil ich habe das aus eigener Erfahrung, ich war einmal an einem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ich habe einen einzigen Meditationskurs besucht. Und am Sonntag, am Samstag ist mir etwas geschehen in der Meditation. Am Sonntag wollte ich das meiner Partnerin sagen. Weißt du, manchmal hast du so Dinge, die müssen raus, sonst bist du wie ein Dampfkochtopf nahe am Explodieren. Aber wir durften nicht sprechen. Und dann haben wir einen Trick gemacht. Nach dem Essen habe ich gesehen, sie geht einen Verdauungsspaziergang machen und ich bin ihr hinterher und habe sie eingeholt und dann irgendwann so habe ich sie angeschaut und sie hat gesehen, ich habe wirklich gestrahlt und so, dann, was ist los? Und dann haben wir gesprochen und ab diesem Augenblick war das ganze Sonntagnachmittag Meditation war scheiße. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich hier in Thailand, als ich da im Wat Phananachat war, 2008, da habe ich den Abt gefragt, darf ich hier 2 Wochen sein, ohne zu sprechen? Er hat gesagt, ja klar. Und ich habe fast nicht gesprochen. Wenn Teezeit war, dort sind natürlich viel mehr Mönche und Gäste, aber dann habe ich mich immer abseits gesetzt, hat der Abt gesagt, wenn du dich abseits setzt, dann merken die anderen, der braucht seine Ruhe, da kommen sie nicht. Und es sind nur 2, ein Laie und ein Mönch, sind gekommen und haben gefragt, wer ich bin und was ich hier will. Und der Mönch hat dann sehr schnell gemerkt, dass ich nicht sprechen will, ist wieder weg. Und der Laie hat es halt nicht gemerkt. Aber das, auch das ist ja wie Paka. Weißt du, wenn ich oben sitze auf meinem Veranda und ich meditiere und es kommen hier Leute und dann Blumen und Kerzchen und Ding-Dong und Ding-Ding und dann sehen sie mich da und sie sehen, dass ich am Meditieren bin, aber da kommen sie hoch und wollen mit mir sprechen, weil sie so Freude haben, dass da ein Mönch, der meditiert, das ist alles mein Vipaka. Das ist alles mein Vipaka. Du musst dich gar nicht reklamieren, du musst nicht, sei mal ruhig und klopf nicht auf die.
Auch, sag mal, ich bin heute mit dem Bus gekommen. Und dann haben wir waren dann zu dritt quasi unten im Bus, also 2 Kreise und ich. Und auf einmal fingen die um 12 oder 1 Uhr ganz laut an, am Telefon zu reden. Ich dachte, verdammt nochmal, was soll wieder ruhig sein? Dann fiel mir ein, das ist stimmt, mein Vipaka.
Ja.
Also ich hält sie mal den Schnabel. Bist mal ruhig. Ja. Also, wenn das Problem ist, wenn man dann anwendet, ich gehe da schon mal schnell hoch, dann passieren die dümmsten Dinge. Das ist ganz wichtig für mich, dass ich das wirklich lerne, in Ruhe und Klarheit wirklich ganz klar das immer in der Erkennung sehe.
Aber das Erkennen, nimm das in die Tagesreflexion, ja. Und in dieser Situation Nasenspitze.
Ja, ja. Ich muss in die Ruhe dann kommen.
Ja.
In die Klarheit und Ruhe. Wenn man keine. Oh Gott. Das ist für mich eines der wichtigsten Lehrstücke.
Ja, aber das geht wunderbar. Es geht wunderbar. Versuche hier auch Grenzen zu überschreiten. Ich habe vom Essen gesprochen, vom Schlafen gesprochen. Wir haben ja, wenn du länger hier bleiben würdest. Wenn du sagst, ich bleibe 3 Monate da, dann würde ich sogar sagen, jetzt machst du es mit dem Schlafen wie wir Mönche. Wir schlafen nicht, wenn es dunkel wird, so wie wir das über Millionen von Leben trainiert haben, es wird dunkel, man geht schlafen, es wird hell, es wird gearbeitet, sondern du schläfst dann, wenn du nicht müde bist. Und immer wenn du müde bist, dann wird meditiert. Das, aber in einer Woche, das bringt nichts, das, lass das weg, das kannst du in Samui mal versuchen, aber da hast du halt den Kontakt mit deiner Freundin und die hat ihren Tagesrhythmus, die kann nicht sagen, heute ist der Friseursalon von 3 Uhr nachts bis mittags um 12 und dann gehe ich schlafen, weil ich dann fit bin. Das sind einfach auch, dass du siehst, du klebst noch am weltlichen Leben und das hat Nachteile.
Absolut, das weiß ich.
Aber wenn immer du diesen inneren Schweinehund mal, ja, überlisten kannst, dass du längere Zeit in ein Kloster gehst, dann würde ich das tun. Unbedingt. Weil, wenn du hier siehst, schon allein, weißt du, wir sind ja wirklich dumm. Wir glauben diese Stimme im Ohr. Diese Stimme im Ohr sagt, ich brauche jetzt einen Kaffee. Bei mir ist das immer morgen. Kaum wache ich auf, ich muss einen Kaffee haben, sonst bin ich nicht fit. Ja, aber wann kam diese, ich muss, ohne Kaffee geht's nicht? Das kam ja nicht direkt nach der Geburt. Also, meine Mutter hatte doch 2 Brüste mit Milch und nicht eine Brust mit Milch und eine mit Kaffee. Und im Kindergarten habe ich auch noch keinen Kaffee getrunken und in der Schule auch noch keinen Kaffee getrunken. Ich glaube, das kam so mit 15 oder 16, dieses Kaffee trinken, vielleicht auch erst später. Ich weiß, in der Armee, das erste Mal in der Armee hatten wir Kakao, einen Tag Kakao, einen Tag Kaffee. Und da weiß ich, Kaffee wollte ich da, Kakao war schrecklich. Vorher weiß ich nicht genau, wann es gekippt hat. Man braucht keinen Kaffee. Dann sagt man mal, und das ist das Schöne hier, als Mönch, du hast jetzt Kaffee gebracht, dann darf ich Kaffee trinken, und wenn du weg bist, irgendwann ist der Kaffee aufgebraucht, dann gehabt. Wenn niemand kommt, hat es keinen Kaffee. Und da kann diese Stimme noch so sehr sagen, wenn ich keinen Kaffee habe, bin ich nicht fit. Dann lache ich darüber und sage, also, dann organisierst du bitte Kaffee, wenn du Kaffee haben willst.
Ja, das ist genau, das ist auch das, was ich so sage, wenn ich an meine Süchte komme. Und ihn hinstellen und dann sagen, nö, ich mach das jetzt nicht, lasse ich da austoben, dann wird das auch kleiner, dann geht das weg. Aber es ist nicht aufgelöst.
Ja, jetzt bleib beim Atem.
Ja.
Weil ich muss schnell schauen, wie ich das erklären kann hier. Dreh dich mal um 180 Grad um. Siehst du die gelbe Mülltonne?
Ja.
Gut. Also, die gelbe Mülltonne ist dein Atem. Und jetzt siehst du, links von der gelben Mülltonne im Hintergrund ist dein WC-Gebäude.
Ja.
Rechts, ganz weit rechts ist das Kutti da, das Hüttchen.
Ja.
Siehst du das?
Ja.
Okay. Und wenn du geradeaus blickst, dann ist ein Wassertank und hinter dem Wassertank hängt ein orangiges Tuch.
Ja.
Gut. Also. Nochmal. Der Mülleimer, der gelbe, ist dein Atem. Und jetzt bleibst du mit den Augen da. Und jetzt weißt du doch, dass links im Hintergrund dieses WC-Gebäude da ist. Du musst nicht hinschauen. Es ist da und du bist dir gewahr, dass es da ist. Und du bleibst bei diesem gelben Mülleimer. Wenn du nach rechts gehen würdest, würdest du den Wassertank mit dem orangigen Tuch sehen. Aber du bleibst bei diesem gelben Mülleimer. Und trotzdem siehst du doch das orange Tuch und den Wassertank. und du siehst das Hütchen rechts, obwohl das ist schon weit rechts. Und du bleibst jetzt einfach konsequent bei diesem gelben Mülleimer. Und alles andere ist auch da. Und vielleicht müssen wir jetzt vorstellen, jetzt heute hat es keinen großen Vogelflug, aber vielleicht kommt mal ein Vogel geflogen und der fliegt aufs Dach vom Klo und dann geht er wieder weg. Und da kommt ein anderer Vogel geflogen und fliegt aufs Dach vom Hütchen und geht wieder weg. Und das findet einfach statt. Die Dinge sind da, findet einfach statt. Also kümmere dich nicht um die Vögel, um die Hütchen, um den Wassertank, um das Klo, sondern kümmere dich um das, was dich zu dir selber führt, zu deinem Herzen führt. Und das ist dieser gelbe Mülleimer. Bleib nur noch kurz. Ja. Weil, wenn du jetzt dir vorstellst, je mehr du dich auf diesen gelben Mülleimer konzentrierst, desto mehr verschiebst du dich von hier in Richtung Mülleimer. Ja, umso näher. Und je näher du kommst, desto weniger nimmst du von rundherum wahr. Plötzlich ist das Hütchen rechts ist nicht mehr da. Es ist aus deinem Blickfeld verschwunden. Das orangige Tuch auch mit dem Wassertank. Und zumindest die linke Hälfte des WC-Gebäudes ist dann auch weg. Und was wir wollen ist, dass du in diese gelbe Tonne hineingehst. Dann bist nämlich du weg und die gelbe Tonne ist weg. Das ist Apanasamadhi. Da existiert nichts mehr. Das sind keine Vögel, die kommen, kein gar nichts. Die fünf Kandas sind weg. Jetzt kannst du dich wieder umdrehen. Es ist kein Körper mehr. Wenn du in Apanasamadhi bist, dann bist du, wie sagt man dem, nicht tot, aber du bist scheintot.
Ich verstehe das. Aber ich verstehe auch eins, es ist schwierig.
Nein.
Nein, was, es ist schwierig für mich, weil ich habe schon vieles gemacht.
Nein.
Das ist mittlerweile eine riesige Durchmengung.
Nein.
Und jetzt ist es für mich nur wichtig, nochmal da mit der Nase drauf gestoßen zu werden.
Nase. Es ist ganz einfach, bei Nase bleiben.
Nee, ja, ich habe vieles jetzt.
Das sind doch nur Gedanken.
Ja,
nimm doch diese Gedanken nicht ernst.
Die sind mir ja eingetrichtert worden. Ich muss mich davon allem lösen. Ich mache jetzt nur noch das eine Ende.
Ja.
Das ist für mich schon mal wichtig, das als Erkenntnis.
Da kommen Gedanken. Ja. Das sind die Vögel auf den Dächern da. Von hier aus, wenn du da rufst, hey, ihr Vögel, hast du das Gefühl, der Vogel reagiert? Oder wenn du da mit den Armen fuchtelst, ihr Vögel, geht weg da, ich will keine Gedanken, ich will jetzt... Nein. Nur beim Atem bleiben. Und wenn das Auge, hopp, dann nee, hier. Bei der gelben Mülltonne bleiben. Und dann, nein, zurück. Ich habe so einen schönen Film mal gesehen auf YouTube. Da ist ein Mann mit zwei Zwillingen. Und er hat die Kühlschranktür auf. Und ein Zwilling kommt zur Kühlschranktür und zieht sich so hoch und schaut in den Kühlschrank. Der Mann nimmt diesen Zwilling und setzt ihn mitten in die Küche. Und in dieser Zeit kommt der zweite Zwilling. Und so geht das immer hin und her. Und dieser Mann macht das hervorragend, ein schönes Bild, wie wir meditieren sollen. Er sagt nicht den Zwillingen, jetzt gehorcht endlich, oder, sondern er nimmt einfach den Zwilling, setzt ihn in die Mitte. Er nimmt den zweiten, setzt ihn in die Mitte. Er nimmt den ersten, nimmt ihn in die Mitte. Zweiten nimmt ihn in die Mitte. Und genau das machen wir. immer beim Atem zurück. Und wenn immer Gedanken kommen, es ist schwierig, es ist... Nein, es ist nicht schwierig. Weil das ist ja nur ein Konzept, eine Grenze. Und deshalb habe ich gesagt, geh an die Grenze hin, überschreite die Grenze und du wirst sehen, du kannst die Grenze verschieben.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja? Um zu sehen, dass ich einfach nicht physikalisch gebunden bin.
Ja.
Das ist also meine, ich kann es sagen, das ist Vorstellung sind, die aber nicht um mein Leben stimmen muss.
Nein. Nein, überhaupt nicht. Also mit dem Atem, da kannst du sehr viele Probleme gar nicht entstehen lassen. Probleme, Sorgen, Nöte, Ängste, das ist alles Gedanken. Das existiert nicht in der Realität, das sind alles Gedanken. Verstehst du, wenn wir den ganzen Tag nur gute Gedanken haben und wir sind vollkommen zufrieden, weil wir denken so gut und wunderbar, dann könnte man ja sagen, okay, dann muss ich ja nichts ändern an meinem Leben. Aber die meisten Gedanken sind schlechte Gedanken. Gedanken, die uns runterziehen. Und das wirst du auch merken in der Meditation, wenn du da wirklich Vollgas gibst. Ab heute Abend, da kommen sie, ich sollte doch eigentlich jetzt bei der Nase sein, jetzt bin ich schon wieder irgendwie im Fuß oder beim Schmerz oder beim Gedanken oder bei der Erinnerung.
Ja, ja klar, das ist, ich
kenne das. Ja, zuerst locken sie dich weg und dann schimpfen sie mit dir. Und das sind die gleichen. Ja. Das sind die gleichen. Oder der eine, mit dem habe ich ab und zu Kontakt, der ist vom Atem aufs Buddha umgestiegen, hat ein Jahr Buddha gemacht, plötzlich sagte, ja, ich bin jetzt aufs Dhammo umgestiegen, anstatt Buddha. Das ist ja kein Unterschied. Ob du Buddha denkst oder Dhammo denkst, ist beides. Sag ich, und? Ja, es geht besser, sage ich, ja, sehr gut. Jetzt wartest du 2-3 Wochen und dann geht es wieder genauso schlecht wie mit dem Buddha. Du musst nicht die Technik ändern, sondern du musst einfach bei dem, was du gewählt hast, bleibst du. Bei der Nase. Bei diesem einen Ort. Und dann, das ist alles gut. Wird alles gut.
Das ist etwas, ich sage das, es ist schwierig.
Es ist nicht schwierig.
Nee, es ist schwierig, wenn du das machst. Es gibt wenig Plätze, wo das so klar gesagt wird. Das ist das, was ich schwierig empfinde. Naja, das, da muss das so sein, da war das jetzt mit Wacker. Dass ich bisher immer.
Ja, also das. Wir können das schon mal. Ich kann dir dann schon Feuer unter dem Arsch machen, sobald du mir sagst, ich bin so faul, ich fehlen die Motivation, kann ich dir schon Feuer unter dem Arsch machen, gerade im Hinblick auf Vipaka, weil schau, damit du als Mensch geboren wurdest, hast du die 5 Ethikregeln eingehalten. Nicht nur darin geübt, sondern eingehalten. Also das ist eine Riesenleistung, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dass du hierher gekommen bist, das bedeutet, du hattest schon oft Kontakt mit dem Dhamma. Du warst auch schon Mönch. Und andere gehen halt zu irgendwelchen, weiß ich wohin. Oder werden in einer Situation geboren, wo sie gar keinen Kontakt zu irgendeiner, zu einem Glaubenssystem oder zum Buddhismus haben. Ja, und jetzt, wenn du dir das überlegst,
ja.
Du hast so Gas gegeben in früheren Leben und jetzt bist du so ein Schlappenzwicker. Weißt du, was das heißt?
Ja, ich kann es mir denken.
Ist ein berndeutscher Ausdruck für einen Lahmarsch.
Ja, der die Schanzen in die Hand nimmt. Der die Dinge nicht konsequent umsetzt. Ja.
Ja. Cool. Nur weil... Da kommt die Stimme, die sagt, ich bin jetzt müde, ich bin jetzt dies, ich kann jetzt nicht. Und wir glauben dieser Stimme. Und du sagst immer, es ist so schwierig, es ist so schwierig. Das stimmt nicht, komm aus diesem Konzept heraus.
Nee, ich meine, das ist so schwierig für mich gewesen, jetzt in meinem Leben, an die Wahrheit ranzukommen. Doch.
Nö.
Aber was meinst du, was ich schon alles an Sachen gemacht habe?
Also, stopp. Die Wahrheit, die ist nicht hier in meinem Mund,
ist in mir.
Die ist in deinem Herz.
Ja.
So. Fertig. Und es ist nicht schwierig, ins Herz zu kommen.
Ja, für mich war das schon.
Nein.
Hier und da habe mich inspirieren lassen, habe das dann auch gemacht. Das war auch alles gut, aber das war im Grunde genommen nicht das, worauf es ankommt.
Das war ja.
Das war immer irgendwo.
Weil du bist nicht zu deinem Herz gegangen, sonst dein Herz hätte doch.
Ja. Ja. Ja.
Du kannst auf dein Herz zu 100% dich verlassen, wenn du wirklich den Zugang zum Herzen hast. Und wenn du den Zugang hast, dann merkst du plötzlich, du warst beim Islam und es war schön, aber etwas hat nicht gestimmt. Und dann bist du zum Christentum und es war okay, das war rund, aber irgendwo eine 8 drin. Und dann warst du bei denen und okay, aber nee.
Ja, das will ich machen.
Und wer weiß, vielleicht bist du dann hier und irgendwann sagst du, ich erkenne jetzt langsam, dieses Rad ist auch nicht ganz rund. Ich muss auch wieder weitergehen. Ich bin kein Arahat, das sage ich dir ehrlich. Irgendwann kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen.
Nee, das ist ja, nein, das ist jetzt, ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden hier, aber jetzt.
Ja, aber einfach, dass das dir bewusst ist.
Jetzt muss ich erstmal wieder anfangen und dann.
Du bist mittendrin. Du bist mittendrin. Ich sage heute, bei solchen Gelegenheiten, da können wir auch gerne, dass du Fragen stellst oder deine Meinung sagst, aber versuch, alle Meinungen, alles das, was in deinem Ohr weg. Nein. Will ich nicht hören, will ich nicht denken. Ja, konsequent sein ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Schau, Longpo Chob, wir haben leider kein Foto da von ihm. Der hat ordiniert und sein Lehrer hat gesagt, da ist ein Hütchen und er hat gesagt, ich brauche einen Meditationspfad, ich brauche kein Hütchen. Dann hat er 4,5 Jahre auf dem Meditationspfad gelebt und dann war er Arahat. Das ist konsequent. Und wenn ich jetzt, ich bin so müde, ich muss jetzt schlafen, und dann denke ich manchmal an Longpo Chob und sage, was hat er? Er hat 4,5 Jahre wirklich konsequent. Und natürlich, dann kommen diese Gedanken, ja, er war jung und ich bin ja alt. Er war Thailänder, er war sich gewohnt, den einfachen Lebensstil und ich bin Ausländer und Schweizer sind sowieso Prinzesschen auf der Erbse und noch, wir sind ja die Speziellsten der Speziellen und da kommen so viele Gedanken hoch. Und wenn ich die alle ernst nehme, dann muss ich die Robe ausziehen und ins Luxushotel ziehen für den Rest meines Lebens, weil ich sonst nicht leben kann. Aber das, wenn du länger hier bist, dann merkst du, du kannst leben, wir sind die Ärmsten. Du findest niemand, der ärmer ist als wir Mönche.
Jetzt hier, grundsätzlich.
Ja, wenn du bei den Waldmönchen bist.
Ja, bei den Waldmönchen.
Wir sind die Ärmsten. Wenn du keinen Kaffee bringst, habe ich keinen Kaffee. Dann trinke ich Wasser. Wenn du mir jetzt hier ein Bad hinlegst, dann nehme ich den nicht. Wenn du mir 1000 Baht hinlegst, nehme ich den auch nicht. Ich habe kein Geld. Und jeder Bettler ist reicher wie ein Waldmeck. Natürlich geht es uns halt manchmal gut. Jetzt ist ja wunderbar. Ich hätte jetzt dir sagen können, komm, gib noch zwei, drei solche Dinge und noch eine und einen Tee auch noch und Kaffee. Wäre ja alles wunderbar.
Ja, wolltest du jetzt nicht, dachte du. Das ist, ich frage mich immer, was soll ich, na gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema. Mach dir da keine Gedanken. Hör auf dein Herz. Weißt du, du kannst mir eine Flasche Cola spenden, zwei Kaffee, drei Tees, weiß ich was alles, das kannst du mir alles spenden, das ist ja dein Kammer. Deine Interessen und meine Interessen sind gegenläufig in diesem Themenbereich. Ich nehme dann nicht zwei Cola an einem Tag und zwei Kaffee und drei Tees, sondern ich versuche, meine Gier im Zaum zu halten.
Ja, ja, ich denke da auch mal dran, das ist ja da,
das ist, nee, das ist meine Aufgabe, nicht deine Aufgabe.
Bist du da ganz? Ich denke mal, Mensch, wie viel darfst du jetzt eigentlich? Machst du nicht zu viel? Okay, gut, ich das mal.
Hast du die Fotos nicht gesehen im Blog, wo sie Essen gespendet haben? Habe ich doch.
Doch.
Essenfoto. Ja, also. Ja. Mach's wie die Thais. Die fragen nicht, hast du genug, sondern die stellen, für einen Mönch stellen sie Essen hin, damit könnte man 10 Mönche locker, 20 Mönche locker. Aber sie stellen es einem Mönch hin, das interessiert sie überhaupt nicht, ob der Mönch alles isst oder nur wenig isst oder überhaupt nicht isst. Manchmal spenden sie auch Mittagessen, wenn wir da... Meistens ist das so, wenn wir Ordinationen haben, dann ist um 9 Uhr Ordination, das geht so bis 10:30 und dann wird den Mönchen Essen gespendet. Und dann gehe ich hin, setze mich nieder, dann kommt das Essen, nehme ich das in Empfang, dann wird das Essen mit den Rezitationen gewürdigt und dann stehe ich auf und gehe, dann esse ich nicht. Oder manchmal gehe ich gar nicht zum Essen empfangen, weil ich nur einmal pro Tag esse. Aber da kommen sie nie, du hast nicht gegessen. Nein, nein, mach du, was du denkst, das möchte ich tun, dann mach das. Rein theoretisch könnte ich ja mit dir auch nicht schimpfen, wenn du jetzt nachmittags um 16:30 Uhr, wenn du da mit Schnitzel Pommes ankommst. Dann würde ich dir aber vor dem Offerieren sagen, ja, das darfst du nicht offerieren, weil jetzt ist es außerhalb der erlaubten Zeit.
Ja, ja, wenn ich das mache, würde ich den Ablauf verstören.
Es kommt auf deine Absicht darauf an. Jetzt weißt du, dass es nicht geht, dann wäre es natürlich eine komische Absicht,
ja, ja,
wenn du das trotzdem tun würdest. Aber wenn du nicht weißt, ich habe auch das erste Mal, als ich bei Waldmönchen war, hier im Wat Pananacat, ich bin halt um 10 Uhr erst angekommen, weil ich angereist bin und ich hatte Schokolade dabei und weiß ich, einen riesen Pack. Und da hat der Mönch gesagt, wir haben schon gegessen, ich kann das nicht annehmen. Aber ja, was soll ich damit tun? Ich weiß nicht, hilf mir. Hat er gesagt, gehst du in die Küche, ich schicke jemanden mit dem Schlüssel, dann wird es in die Küche eingeschlossen, morgen können wir dann das in Empfang nehmen beim Essen. Also da, weißt du, wir halten uns an die Regeln, aber wir sind nicht päpstlicher als der Papst. Nein, da musst du überhaupt, wie soll ich, musst du dir keine Sorgen machen. Vor allem sind das Dinge, die sind schon wichtig, wirklich wichtig, diese Großzügigkeit, Anstand, Respekt und so weiter. Aber jetzt bist du hier, übe dich in der Nase. Ja. Wirklich da, nimm die Zeit.
Jetzt müsst ihr dir vorstellen, eine ganz klare Ansage bekommen zu haben.
Weißt du, du hast mit den Ohren zugehört. Und was ist zwischen den Ohren?
Das Intellekt. Das Intellekt.
Nee, vom rein Körper.
Der Verstand oder was? Der Kopf.
Körper ist kein Verstand. Verstand ist nicht Körper. Verstand ist Geist.
Der Kopf oder was?
Was ist im Kopf drin?
Ja, das Gehirn.
Aha. Im Gehirn findet Denken statt.
Also der Intellekt. Für mich ist das Intellekt.
Nimm die fünf Khandas. Ja. Brich alles auf die fünf Khandas. Okay. Intellekt ist Wischiwaschi.
Okay. Ist Denken, das Denken.
Zack.
Das verstandesmäßige Denken.
Gehirn ist Denken. Es gibt nur Denken. Es gibt nicht verstandesmäßig und nicht verstandesmäßig. Denken. Und Denken hat nichts mit der Realität zu tun. Es gibt keinen Gedanken, der richtig ist. Ich sage das sehr provozierend. Sehr provozierend. Es gibt keinen Gedanken, der richtig ist. Also wenn wir Dhamma hören wollen, dann müssen wir mit dem Herz hören. Und das geht, indem du bei deinem Meditationsobjekt bist. Du konzentrierst dich auf den Atem. Und das ist ganz anders. Wir haben gelernt, aktiv zuzuhören. Was sagt er? Und dann übersetzen wir das in unsere Worte und zum Teil wiederholen wir das. Das ist sogar, ich weiß die Fachausdrücke nicht mehr, aber in der Kommunikationswissenschaft sagt man, aktives Zuhören ist eben manchmal auch in eigenen Worten, habe ich das richtig verstanden, so, so, so. Und das findet ja alles im Gehirn statt. Und die Wissenschaft sagt, das Gehirn ist unglaublich wichtig, aber das stimmt nicht. Das Gehirn ist einfach ein Körperteil. Und vielleicht kennst du Otto Walkes.
Ja.
Otto Walkes hat so ein Sketch über die verschiedenen Körperteile, wie die Leber sagt, so, ich brauche mehr Alkohol und so. Genau. Ja, voilà. In der Schweiz haben wir einen Rapper und der hat ein Lied geschrieben, dass sich die Körperteile gestritten haben, wer der Chef ist. Und das Gehirn sagt, ich bin natürlich der, der denkt und der lenkt und so und hin und her, ich bin der Chef und so weiter. Und das Arschloch verweigert den Dienst. So lange gestreikt, bis alle gesagt haben, der Chef ist immer das Arschloch. Also, wirklich, das Gehirn ist nicht wichtiger und nicht weniger wichtiger als das Arschloch. Es ist einfach ein Teil vom Ganzen. Und wenn ich vom Herz spreche, dann meine ich das Geistige, das Chitta. Aber das ist ja direkt neben der Blutpumpe und deshalb ist es nicht falsch, wenn du jetzt verstehst, geh auf die Blutpumpe. Wenn du dazu hörst, dann verstehst du auch ganz andere Dinge. Weil dann in meinem Herz ist die Intention, die steigt dann hoch ins Gehirn. Im Gehirn findet Denken statt, Worte. Die Christen sagen, ja, am Anfang war das Wort, aber das stimmt nicht. Am Anfang ist die Intention und nicht das Wort. Vor dem Wort findet etwas statt. So, und wenn wir auf Herzensebene kommunizieren, dann verstehen wir das, was meine Intention ist, und nicht das, was die da oben zusammen konstruieren.
Ja. Ja.
Und ein Hamburger, der war schon zweimal da, aber im anderen Kloster, als ich noch da drüben war, der hat, lass mich endlich ausreden, du weißt gar nicht, was ich sagen will. Dabei, wenn ich auf die Intention gehe, weiß ich ja, bevor er selber weiß, was er sagen will, wusste ich schon, was er sagen wollte. Dann konnte ich sagen, nein, das stimmt nicht, nein, halte dich zurück. Aber das ist halt eine andere Angelegenheit. Er wollte, dass ich seine Theorien bestätige. Ah, so ist das.
Das wollen wir alle.
Bis zu einem gewissen Grad. Schon. Aber wenn wir sehen, dass wir wirklich, wenn du anfängst, da einzusteigen und in die Realität reinkommst, das ist der ruhige Geist, das ist der Beginn dieser Realität, dann merkst du, das ganze Schiff dreht sich. Aber dort, wo der Mast ist, dort, wo das Steuer ist, müsste jetzt eigentlich im Wasser sein und trotzdem ist es nicht im Wasser. Es ist unerklärbar, es dreht sich alles und es kommt alles ins richtige Lot, aber es ist dann nicht das Umgekehrte von dem, was jetzt ist. Es ist einfach anders. Und das ist deine Arbeit, da hinzukommen. Da kann ich dir nicht helfen.
Du hilfst mir jetzt, indem du mir da Dinge, sagen wir mal, indem du mir Sachen, Ratschläge gibst, wie ich da hinkommen kann. So verstehe ich das. Ich jetzt an, was ich da habe.
Das stimmt.
Ja. Nehme ich das jetzt an mit dem Atem oder nicht? Ist das ganz einfach. Und wie sehe ich das?
Jetzt, sonst kannst du auch das Butto machen.
Nee. Deswegen bin ich ja hier. Ich bin ja hier, um zu sehen, wie kann es weitergehen. Wie kann es für mich weitergehen? Wie kann ich mehr verstehen?
Versucht nicht, etwas verstehen zu wollen. Weil verstehen hat mit dem Verstand zu tun.
Bei mir nicht. Verstehen hat bei mir nichts mit dem ganz
wenig. Oh, natürlich. Mit dem Verstand zu tun. Oh, natürlich.
Nein.
Natürlich.
Nein.
Das, was du ausdrücken willst, das müsste man Verherzen nennen.
Ja, so ist es also, wenn ich, so ist es absolut nicht gemeint. Verstehen heißt nicht auf Intellekt oder nicht nur auf intellektueller Ebene. Das Intellektuelle hat dann eine, tritt dann sehr in den Hintergrund, oder für mich spielt beides, das hier und das hier spielt zusammen.
Ja, aber dann ist es falsch, dann kannst du auf das Herz nicht gehen, wenn das zusammenspielt. Du musst das Denken beiseite lassen.
Das weiß ich nicht.
Doch.
Das weiß ich noch nicht, weil ich denke, das kommt zusammen. Das ist sozusagen eine Einheit.
Nein. Schau, diese Bücher da in diesem Schrank sind die Lehrreden des erhabenen Buddha. Einfach auf Thai geschrieben, aber es gibt auch die Übersetzungen im Internet auf Englisch und auf Deutsch. Du kannst die Worte des erhabenen Buddha lesen und alles verstehen, aber nichts verherzen. Das sind zwei komplett verschiedene Ebenen. Die Worte, die da drin stehen, sind hohl und sie sind leer. Sie sind zu nichts zu gebrauchen, wenn du es liest. Sondern du musst es lesen, dann musst du es tun, 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 vielleicht 1000 Mal, vielleicht 100.000 Mal, bis dein Herz versteht. Und das Herz sagt nicht, ich habe verstanden, das ist dann einfach, ich kann es dir nicht mal sagen, man weiß einfach, jetzt ist der Groschen gefallen. Aber da oben, die Gedanken, die Kleser, die sagen sofort, ja, das ist genauso. Ja, ist genauso. Wie viel Mal hast du gesagt, ja, ist genauso, aber es ist so schwierig. Das stimmt nicht, dass es schwierig ist. Weder ist es einfach, noch ist es schwierig. Ja, ist Thailändisch eine schwierige Sprache oder eine einfache Sprache? So, sagst du schwierig. Morgen, wenn wir aus dem Kloster raus sind, über der Hauptstraße, schau links, das ist ein kleines Mädchen, 2,5, 3-jährig. Wenn ich die frage, ist Thailändisch schwierig, sagt sie, nee. Ja? Kinder leicht. Ja. Bei uns in der Schweiz sagen wir, Bubi, einfach.
Ja.
Ja, und wer hat jetzt recht?
Beide.
Nein. Beide haben falsch. Hör auf mit diesem wie kann man denn schematischen Denken? Dies ist gut, das andere ist schlecht, dies ist einfach, das andere ist schwierig. Ich kann nicht. Das stimmt doch alles nicht. Es ist alles falsch. Diese Dinge aufbrechen. Weil wenn du mit der gleichen Willenskraft hingehst und Thailändisch lernen würdest, wie du dazumals Deutsch gelernt hast, der Kölsche Dialekt, dann würdest du innerhalb von 2 Jahren wunderbar Thailändisch sprechen, so wie jedes Kind hier. Dass alte Leute schlechter lernen und so, das ist Quatsch, das ist, lass diese wissenschaftlichen Pseudo-Dinger weg. Das stimmt nicht. Es liegt beim Willenskraft. Damals wolltest du, weil man hat dich doch nicht verstanden. Du hast du hast schon gewusst, was du sagst, aber deine Worte kamen unverständlich zum Mund raus. Und Vater und Mutter und alle haben gesagt, was, ja, du. Und du hast gesagt, wieso versteht ihr mich nicht? Und das hat dir Ansporn gegeben, der ganze Mund, wenn du Thailändisch lernst, musst du ja alles umprogrammieren. Die Zunge muss anders, der Gaumen und die Zähne und die Lippen und mit dem Atem muss alles neu programmiert werden. Das gleiche ist mit der Meditation. Du hast, wie viel Mal hat man dir gesagt, denk doch mal selber, und jetzt musst du sagen, jetzt muss ich aus diesem denk doch mal selber wieder herauskommen. Und das liegt nur an der Willenskraft. Lumpu Chob, 4,5 Jahre, war er Arahat. Der Jüngste war 7 Jahre Schüler vom erhabenen Buddha. Mit 7 war er vollkommen erwacht. Und der Älteste, weiß ich nicht, aber der war weit über 60. Der Älteste war vielleicht sogar Lumpu Man, weil der ist sehr spät dann vom Anagami auf die 4. Stufe volles Erwachen gekommen. Also solche Dinge, ich bin zu jung, ich bin zu alt, das ist Quatsch.
Ich weiß, das, ich sehe das ja im Grunde genommen genauso, dass ich mir selbst im Weg stehe, das ist mir völlig klar. Aber trotzdem, sage ich ganz klar, Herz und Verstand, das sind Heim und Gemahl, müssen zusammengehen. Das sind 2 Kräfte,
nein,
die zusammengehören.
Nein.
Und die auch zusammen.
Nein. Nein. Das wirst du.
Okay.
Wirst du sehen mit der Zeit.
Das wirst du.
Weißt du, das ist wieder eine Meinung. Und jede Meinung ist falsch. Ja. Nimm alles auseinander.
Hier letztendlich hier, um weiterzukommen, muss man nur eingefahren, um wieder ins Haus zu kommen.
Ehi passiko. Komm her und schau selbst. Weiß nicht, was das ist. Vielleicht schießt jemand auf uns.
Es ist irgendwas mit Elektrik und Sicherungsdurchschnitt.
Ah, doch, das ist dann. Egal. Ehi passiko. Schau.
Genau.
Wenn jemand versucht, dich zu überzeugen, dann ist das wie eine Vergewaltigung, ein Missbrauch. Weil derjenige will sich selber überzeugen und braucht dazu andere Menschen. Sieht man in sehr vielen Glaubenssystemen. Man sieht es aber auch im Buddhismus, muss das ehrlich sagen, dieses Missionarische. Aber das Dhamma, das sagt, komm her und überzeuge dich selbst. Und du kannst diese Bücher lesen oder ich kann dir dann, wenn du weitergehst, kann ich dir Internetadresse angeben von Lhunta Mahabua, einer der größten Arahats, die Thailand je gesehen hat. Als der verbrannt wurde, waren 200.000 Mönche bei der Verbrennung und über 1 Million Laien. Also der hat auch Thailand vor dem finanziellen Ruin gerettet, ein wirklich ganz großer Mönch. Du kannst dem seine Bücher lesen, wenn du das nicht umsetzt, Praxis, dann sind das leere, hohle Worte.
Deswegen bin ich ja hier, ich deswegen, ja. Um es umzusetzen. Ich weiß das, sonst könnte ich ja Bücher lesen, wäre viel einfacher, setze ich mich irgendwo am Strand und lese ein paar Bücher. Aber hier ist es nicht klar.
Ja, bringt nichts.
Deswegen bin ich jetzt hier, um wirklich halt auch auf die richtige Fährte zu kommen, um wirklich jetzt mal die Dinge richtig voranzubringen.
Ja, dann nimm dir Zeit. Oder respektiv, du hast ja schon das Ende schon vorbestimmt. Da musst du jetzt halt die Tage, die du hier bist, musst du halt möglichst effizient nutzen. Also, dann sehen wir uns morgen um Viertel vor fünf. Kannst du auch im Kutti lassen und dann morgen runter, wenn du runter gehst. Also ich komme dich nicht abholen.
Ja, alles klar, ich stelle hier den Wecker. Ha ha ha.